statt Stroh zum Liegen harter Vollspaltenboden. Frische Luft, das erste Mal auf der Fahrt zum Schlachthof. Schweine haben etwas Besseres verdient. Kämpfen Sie mit 4 Pfoten für weniger Tierleid auf 4-pfoten.at/handeln.
Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Julia Beirer. Joachim Walter hat den Großteil seines Lebens im Gefängnis verbracht. Und zwar als Gefängnisleiter. Er weiß also um die Vor- und Nachteile, die Gefängnisse mit sich bringen und auch um die große Macht, die ein Gefängnisleiter über die Häftlinge dort hat. Was am Strafvollzug schiefläuft oder auch dringend verbessert gehört und ob das Einsperren als Strafe überhaupt ein Modell für die Zukunft ist, das erklärt er in dieser Folge Edition Zukunft. Herzlich willkommen, Herr Walter.
Dankeschön für die Einladung.
Sie haben fast Ihr gesamtes Berufsleben im Gefängnis verbracht und damit in einer Welt, die den meisten Menschen eigentlich völlig unbekannt ist. Wie sieht denn ein Tag für einen Häftling aus?
Oh, der ist sehr strikt geregelt, etwas unterschiedlich in den Anstalten, aber meistens Aufstehen bzw. Frühstücksausgabe zwischen 6 und 7 Uhr. So dann, wenn der Betreffende arbeitet, abrücken zur Arbeit, vorher wird er noch kontrolliert, dann um die Mittagszeit in der Regel wieder zurück in den Haftraum, weil es selten gemeinsame Speisen gibt in einem Speisesaal, das gibt es auch, aber nicht häufig. Danach erneute Kontrolle, wieder am Nachmittag abrücken zur Arbeit, nach Arbeitsende, meistens 7 Stunden dauert die Arbeit, zurück in den Haftraum. Ja, und dann ist eigentlich Schluss, wenn der Betreffende nicht für eine Freizeitveranstaltung am Abend zugelassen und gemeldet ist.
Und Sie haben jetzt zweimal gesagt, dass die Personen kontrolliert werden. Was wird da kontrolliert?
Der Justizvollzug zählt die Häupter seiner Lieben mindestens 3-mal am Tag. Nur wenn es sich da in bestimmten Abteilungen zahlenmäßige Abweichungen ergeben, dann wird nochmals namentlich kontrolliert. Meistens gibt man sich zufrieden, wenn die Gesamtzahl stimmt.
Okay, also es wird einfach kontrolliert, ob alle da sind, aber nicht jetzt genau. Die Zelle oder die Person an sich.
Das auch, weil ja in der Regel sowohl morgens Aufschluss aus der Zelle, mittags Einschluss wieder in die Zelle, abends wieder Einschluss. Es gibt da also sehr strikte Kontrollen. Es ist kaum möglich, dass sich jemand dem entzieht. Wenn es doch geschieht, wird sofort die ganze Anstalt blockiert. Keiner darf rein, keiner darf raus, auch keine Mitarbeiter. Alles wird kontrolliert, bis der Fehlende wieder gefunden ist.
Okay. Und was ich mir nämlich zuerst gedacht habe, war, die Person an sich wird kontrolliert im Sinne von durchsucht oder irgendwie so. Aber das ist nicht der Fall, oder auch?
Doch, das auch. Das auch in der Regel 1-mal am Tag über der Kleidung. In Fällen, wo sich da Auffälligkeiten zeigen, kann auch unter Entkleidung, unter totaler Entkleidung, bei Männern durch männliche Mitarbeiter, bei Frauen durch weibliche Mitarbeiterinnen erfolgen.
Mhm. Können Sie sich noch an Ihre Anfänge erinnern? Wie hat es sich denn angefühlt, in der Früh in das Gefängnis hineinzugehen, so gerade die ersten Male und auch dann am Abend wieder raus?
Das war schon sehr spannend, und zwar deshalb, weil das eine ganz eigene Welt ist. Nun ist es aber bei mir sehr lange her. Das war nämlich im Jahre 1973, sehr lange her. Und damals waren die Gefängnisse in Deutschland noch sehr viel anders. Es gab noch nicht mal ein Strafvollzugsgesetz. Das heißt, die Organisation beruhte noch nicht mal auf gesetzlicher Grundlage, sondern sozusagen wie seit Jahrhunderten auf Erfahrung. Die Vollzugsbediensteten sind nämlich eigentlich in allen europäischen Ländern ursprünglich Soldaten bzw. ehemalige Soldaten, Reservisten oder Leute, die außer Dienst sind. Und daher rührt auch bis heute sozusagen das militärische Gepränge des Vollzugs, selbst die Uniformen, die ja eigentlich für diesen Dienst gar nicht notwendig sind.
Mhm. Ja, also dass es irgendwann dann ein Gesetz gab, wie mit den Gefangenen umzugehen ist, ist sicher ein Fortschritt. Gab es andere maßgeblich verbessernde Veränderungen, die Ihnen jetzt so einfallen, die in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden?
Es gab sehr viele, insbesondere die sogenannten Vollzugslockerungen oder vollzugsöffnende Maßnahmen, wie man auch sagt. Das heißt, dass Gefangene, die sich dafür eignen, bei denen keine Gefahr besteht, Ausgang oder Urlaub bekommen können oder auch tagsüber außerhalb des Gefängnisses arbeiten dürfen. Allerdings, diese Erlaubnisse sind in der Bundesrepublik in den letzten Jahren zahlenmäßig stark zurückgegangen, und zwar einem gesellschaftlichen Trend zum Härterwerden folgend, denn einen Anlass anhand der Zahlen gab es nicht. Die Nichtrückkehrraten beispielsweise vom Urlaub sind geringer als 1%. Das heißt, von 100 Gefangenen, die Urlaub erhalten, kehren mindestens 99, wenn nicht noch mehr, noch mehr geht ja nicht, wieder freiwillig und ohne Probleme in die Anstalt zurück.
Wer entscheidet dann, ob der Urlaub genehmigt wird oder nicht? Und das muss ja dann wahrscheinlich auch irgendwie begründet werden, wenn das abgelehnt wird.
Ja, da haben die Justizvollzugsanstalten einen weiten Beurteilungsspielraum, der auch von den Gerichten nur sehr bedingt überprüft werden kann. Es ist ähnlich wie in der Schule beim Lehrer. Die Schulnoten, die der gibt, können von Gerichten nicht überprüft werden, in dem Sinne, dass die sagen, nee, der kriegt jetzt ein Einser und kein Dreier. Das geht nicht. Was überprüft werden kann, ist lediglich das Verfahren, ob das ordnungsgemäß zustande gekommen ist.
Mhm.
Und deswegen ist der Einfluss der Politik auf die Gewährung von Vollzugslockerungen sehr groß. Die jeweiligen Justizminister haben da Einfluss und können sozusagen da auf die Bremse treten. Das ist in den letzten Jahren eigentlich europaweit so geschehen.
Sie hatten ja viele Jahre lang die Leitung für Gefängnisse und somit die Gefangenen über. Wie viel Macht hat man denn in dieser Position über die einzelnen Personen?
Das darf man nicht unterschätzen. Die Anstaltsleitungen, Männer oder Frauen, haben große Macht. Im deutschen Gesetz heißt es zum Beispiel, dass der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleiterin den Vollzug in jeder Beziehung zu verantworten hat. Das heißt, er kann auch im Prinzip für alles, was da geschieht oder eben unterbleibt, verantwortlich gemacht werden.
Können Sie Beispiele nennen, was eine Gefängnisleitung so konkret über einen einzigen Insassen, Gefangenen entscheiden darf?
Wichtige Entscheidungen sind beispielsweise die Stellungnahme zu einer vorzeitigen Entlassung, ob jemand vor Ende seiner regulären Strafe vorzeitig entlassen werden kann oder eben solche Entscheidungen, wer zum Besuch kommen darf, wer zum Besuch zugelassen wird, in welchen Formen dieser Besuch stattfindet. Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit, dass aus Sicherheitsgründen der nur hinter einer Trennscheibe stattfindet, sodass also ein direkter Kontakt zu dem Besucher oder der Besucherin gar nicht möglich ist.
Mhm.
Also wie ein Bankschalter sozusagen, aber Verständigung lediglich mit elektronischen Mitteln. Viele solche Entscheidungen oder auch wie häufig einer durchsucht wird und insbesondere diese wichtigen Entscheidungen über Vollzugslockerungen, die trifft in letzter Instanz immer die Anstaltsleitung.
Muss die Anstaltsleitung sich da gegenüber irgendwem rechtfertigen, argumentieren?
Die Oberaufsicht hat immer das Justizministerium. Das ist sozusagen die Instanz, die über der Anstaltsleitung steht. Wenn eine Maßnahme gerichtlich anfechtbar ist, dann kann auch ein Gericht entsprechende Weisungen geben.
Mhm.
Aber es sind eben längst nicht alle Entscheidungen gerichtlich anfechtbar.
Gefängnisse, der Strafvollzug, das ganze System an sich ist ja ziemlich teuer. Ich habe da eine Zahl für Österreich, da kostete ein Häftling im Jahr 2023, also vor 2 Jahren, 162 Euro pro Tag. Meine Frage ist jetzt, bringt der Aufwand dafür etwas?
Zunächst einmal, die Kosten sind in der Bundesrepublik Deutschland ähnlich. Sie schwanken je nach den Ländern, aber man kann sagen, monatlich etwa 3.300 Euro kostet ein Gefangener. Das ist sehr viel Geld. Allerdings müsste man auch noch nachfragen, welche Kosten werden da hineingerechnet? Beispielsweise auch gleich die Baukosten, die Personalkosten sowieso. Und die sind auch hoch. Aber gut, lohnt sich dieser Aufwand? Das hängt von den Erwartungen ab. Wenn man erwartet, dass eine geringe Rückfallrate nach Durchlaufen des Vollzugssystems sich ergibt, dann lohnt er sich eher nicht. Weil fast jeder weiß, dass die Mehrzahl derjenigen, die im Justizvollzug einsitzen, auf längere Sicht zumindest dann doch wieder Straftaten begehen, wieder vor Gericht erscheinen. Nicht jeder, das ist eine Fehleinschätzung, der die beteiligten Vollzugsbediensteten gerne zum Opfer fallen, weil jeder, der wiederkommt, den kennen sie ja, den haben sie schon mal gesehen. Diejenigen, die nicht wiederkommen, die vergessen sie. Und das sind dann doch sozusagen Menschen, die endgültig aus dem Kriminalitätsgeschehen ausscheiden, zwischen 20% und 30%. Aber so toll ist das nicht. Andererseits, es kommt eben darauf an, was man erwartet. Wenn Sie die Menschen, die in die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert werden, wenn Sie da erwarten, dass die zu 100% wieder gesundet herauskommen, dann liegen Sie falsch, weil es die Intensivstation ist. Und das ist der Justizvollzug in einem gewissen Umfang auch, die Intensivstation der Gesellschaft.
Ist das Einsperren als Strafe überhaupt noch zeitgemäß?
Ich persönlich bin im Laufe meiner Berufszeit eigentlich eher davon abgekommen und neige dazu zu sagen, es gibt viele Maßnahmen, wie zum Beispiel Bewährungshilfe, gemeinnützige Arbeit, Wohnen in einer Wohngemeinschaft, die überwacht wird, gegebenenfalls auch elektronische Fußfessel, die letztlich billiger sind und wahrscheinlich mehr bringen im Ergebnis und auch weniger Leid verursachen. Denn man darf nicht vergessen, das Leid betrifft ja so gut wie nie nur denjenigen, der im Gefängnis einsitzt oder diejenige, sondern auch die Familie, die dazugehört, die Angehörigen.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Was sehen Sie denn problematisch am Einsperren?
Ja, das Problematische ist zunächst einmal, dass genau das, was in der Intensivstation, mit der ich gerade eben verglichen habe, das nicht passiert, weil im Vollzug wird sehr wenig individualisiert. In einem Gesundheitssystem würde man es für unmöglich halten, wenn nicht eine individuelle Diagnose gestellt wird und darauf aufgebaut eine ganz spezifische persönliche Therapie. Im Justizvollzug geht man allerdings leider bis heute noch sehr viel mehr von dem Prinzip aus, ich sage es mal englisch, one size fits all. Jedem passt alles. Es kriegt jeder die mehr oder weniger gleiche Behandlung. Von daher war auch Ihre Frage am Anfang, wie ist denn der Tagesablauf? Ziemlich typisch, der ist nämlich für jeden fast gleich. Und nun kann man sich nicht gut vorstellen, dass eine Behandlung von sehr, sehr unterschiedlichen Menschen mit ganz unterschiedlichen Problemen, der eine ist als Feuerwehrmann Brandstifter geworden, weil er immer der Erste am Brandort sein wollte, der andere ist Körperverletzer, die dritte, sagen wir jetzt mal, eine Frau ist notorische Ladendiebin oder so etwas, das kann man nicht alles gleich behandeln. Das sind völlig unterschiedliche Fälle. Das geschieht aber im Justizvollzug weithin nicht nur, aber eben doch, denken Sie mal an die Unterbringung, von der wir ausgehen, jeder wird gleich untergebracht. Das kann aber nicht richtig sein. Jeder kriegt auch das gleiche Essen. Das kann auch nicht richtig sein. Und so geht es immer weiter. Fast alles ist für jeden gleich.
Dann blicken wir in die Zukunft. Wie müsste das Gefängnis, der Strafvollzug, verändert werden, damit er die Straftäterinnen und Straftäter dazu bringt, in Zukunft nicht mehr gegen das Gesetz zu verstoßen?
Das ist, da wiederhole ich mich schon, eigentlich nur durch eine individualisierte Behandlung möglich, wo die Probleme, die der Betreffende oder die Betreffende hat, im Mittelpunkt stehen, wo die angegangen werden und im Übrigen auch, wo der Blick nicht so sehr auf die Vergangenheit gerichtet wird, was die Justiz ja gerne tut. Die redet immer von dem, was früher der gemacht hat, sondern wo der Blick auf die Zukunft gerichtet wird, auf die Chancen, die der Betreffende hat. Im Bildungssystem machen wir das. Da reden wir nicht dauernd von Vergangenheit, von den Klassenarbeiten von vorvergangenem Jahr, sondern da reden wir von dem, was augenblicklich der Stand ist. Und insbesondere, selbst die Schüler machen das, sie reden immer von dem, was kommt morgen dran, nicht von dem, was war gestern. Und das ist eine große Schwäche des ganzen Systems, dass es eben nicht individualisiert und so wie es jetzt angelegt ist, sozusagen eine Kasernenhofpädagogik für alle dieselbe, kann das nicht funktionieren, sondern hat sogar negative Folgen, nämlich Kollateralschäden.
Was sind diese Kollateralschäden?
Das ist das, was man im Krankenhaus Hospitalismus heißen würde, also dass man sich an ein System gewöhnt, was nicht gesund ist, was nicht zu einer Ertüchtigung führt, sondern lediglich zu einer Gewöhnung an eigentlich ungünstige Massenunterbringung, ungünstige Gleichbehandlung.
Wenn Sie von dieser individualisierten Behandlung sprechen, können Sie das konkret machen? Was braucht es da ganz genau?
Da braucht es enorm viele Ausnahmen. Sie wissen wahrscheinlich, ich habe da gerade über meine Erfahrungen im Justizvollzug ein Buch geschrieben, was sich nur mit individuellen Schicksalen befasst. Nicht mit dem System als solches, sondern ich bringe jetzt ein Beispiel aus diesem Buch. Da wird ein junger Mann eingesperrt, weil er notorischer Fahrer ohne Fahrerlaubnis ist. Ständig ohne Führerschein fährt, weil er keinen hat. Der ist nämlich durch die theoretische Prüfung durchgefallen. Ansonsten fährt er astrein, macht nie einen Unfall, trinkt keinen Alkohol, alles klar, aber er hat eben den Führerschein nicht. Da wäre jetzt zum Beispiel die naheliegende Idee, dem Manne kann geholfen werden, wenn man ihm einen Führerschein verpasst, verschafft. Das muss aber erstmal geleistet werden. Das heißt, man braucht eine Fahrschule, die bereit ist, einen Straftäter aufzunehmen. Man braucht das Geld dafür. Und wenn sie das erreicht haben, dann kann der gar nicht mehr straffällig werden, weil die Ursache wäre beseitigt. Ein sehr einfaches Beispiel. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo man sagen muss, ich habe einen Sportler beschrieben, der ein erstklassiger Rennradfahrer ist. Wenn Sie den einfach einsperren und er kann im Gefängnis gar nicht mehr trainieren, kann gar nichts machen, dann wird ihm natürlich seine Zukunft eher verbaut als geöffnet.
Ein Vorschlag, der in Österreich immer wieder diskutiert wird, ist, dass auch Wirtschaftskriminelle, die ja normalerweise, sagen wir, nicht gefährlich im herkömmlichen Sinne sind, wenn ich das einmal salopp formulieren darf, mit Sozialarbeit anstatt Freiheitsentzug bestraft werden sollten. Was halten Sie davon zum Beispiel?
Das würde ich für sehr, sehr viele andere auch für eine gute Lösung ansehen. Allerdings darf man sich da keine allzu großen Illusionen machen. Die Schäden, die Wirtschaftsstraftäter anrichten, sind nicht unbeträchtlich. Ich erinnere mich an eine Diskussion zwischen zwei Gefangenen von mir, die beide im offenen Vollzug waren. Der eine war Straßenverkehrstäter, hat im Alkoholrausch eine Frau totgefahren. Und der andere war Wirtschaftsstraftäter und hat am Bodensee nicht vorhandene Wohnungen an ältere Menschen verkauft. Die waren gar nicht vorhanden, das Geld hat er kassiert. Als die beiden miteinander gesprochen worden, hat der eine zum anderen gesagt, der Wirtschaftsstraftäter, ich kann keiner Fliege etwas zuleide tun, ich habe noch nie jemanden verletzt oder so etwas gemacht. Ich bin nicht einer wie du, der besoffen durch die Straßen fährt und dann alte Frauen einfach übermangelt. Dabei hatte er vergessen, dass ein älteres Ehepaar sich das Leben genommen hatte, weil sie durch ihn aller Ersparnisse beraubt worden sind. Also so ist es auch nicht. Trotzdem bin ich schon der Meinung, in der Tat, wer nicht gefährlich ist, den kann man mit einer elektronischen Fußfessel oder im offenen Vollzug genauso, vielleicht sogar besser resozialisieren.
In Österreich beschäftigen auch sogenannte Systemsprenger und mit ihnen die steigende Kinder- und Jugendkriminalität immer wieder die Politik. Die Straftaten, die von unter 14-Jährigen begangen werden, sei um fast 24% gestiegen. so eine Zahl aus dem österreichischen Innenministerium. Jetzt befasst sich eine Arbeitsgruppe aus Behörden und Einrichtungen damit und hat auch bereits ein 5-Punkte-Programm ausgearbeitet, das generell verhindern soll, dass Kinder und Jugendliche künftig straffällig werden. Dabei geht es einerseits um Prävention, Vernetzung, die Einbeziehung von Eltern, Schule und so weiter. Es soll aber auch die Möglichkeit einer vorübergehenden Unterbringung in geschlossenen Einrichtungen für sogenannte jugendliche Intensivtäter, IntensivtäterInnen geben. Wie diese Unterbringung aussehen soll, wird gerade ausgearbeitet, heißt es. Und da wollte ich fragen, was ist Ihre Meinung dazu? Wie sehen Sie das?
Ich sehe das, ich sage mal, differenziert. Prävention ist immer gut. Will heißen, Vorbeugung und Verhältnisse schaffen, dass es gleich gar nicht zu Straftaten kommt. Die Idee nun auch noch, die es in Deutschland auch gibt, nun auch noch 12- und 13-jährige Kinder in den Jugendstrafvollzug, in den Strafvollzug einzusperren, halte ich für völlig unsinnig. Die Zahlen geben das auch nur dann her, wenn man solche prozentualen Erhöhungen rechnet, weil nämlich die Grundgesamtheit ohnehin sehr, sehr klein ist. Es handelt sich um eine verschwindend kleine Gruppe und es hat jetzt keinen Sinn, dass man sagt, man könne nur mit Maßnahmen, wie sie für sozusagen Schwerverbrecher gedacht sind, dieses Problems Herr werden. Prävention ja, meinetwegen auch solche sogenannten Time-out-Maßnahmen, das heißt, dass man Gefährdete, sind ja eigentlich Kinder unter 14 Jahren, in eine vorübergehende, ich würde gar nicht sagen Gewahrsam, sie vorübergehend daran hindert, das, was sie gerade tun, sagen wir Drogen verticken oder so irgendwas, weiterzumachen. Das machen Eltern ja auch, dass sie intervenieren. Und daran mangelt es bei diesen sogenannten Intensivtätern meistens. Im Übrigen ist dieser Begriff zumindest in Deutschland überhaupt nicht definiert. Was ist denn das, ein Intensivtäter? Da streitet sie. Das ist ein polizeilicher Begriff. Und die Polizei verwendet ihn so, dass sie sagt, wer mehr als 2 oder 3 oder noch häufiger mal im Jahr auffällig wird, der ist Intensivtäter. Mit anderen Worten, das ist eine Zuschreibung, so wie es eine Zuschreibung wäre, wenn jemand sagt, mein Sohn ist super intelligent. Da hat er jetzt noch nicht verraten, worin sich diese Intelligenz zeigt. Und abweichendes Verhalten ist eben eine Sache, die überhaupt erst im Auge des Betrachters liegt. Sie sehen das an manchen Eltern. Die finden da gar nichts Abweichendes dabei, wenn der Sprössling in der Gegend herumschreit. Andere finden das wieder störend. Also das ist ein schwieriges Thema. Für mich wäre wichtig, man kann auf diese Art und Weise Kindern und auch Jugendlichen nicht gerecht werden, wenn einem nichts anderes einfällt als internieren, einsperren.
Was wäre dann Ihr Zugang?
Einsperren für sich alleine hat überhaupt noch nie ein Problem gelöst, also jedenfalls ganz selten. Das Einzige wäre vielleicht, und das ist dann auch dieser Time-out-Gedanke, wenn jemand im Moment total außer sich ist, dann muss man eventuell Zeit gewinnen, damit er sich beruhigen kann. Deswegen halt nimmt man diesen Begriff Time-out. Alles andere hat keinen Sinn, weil darin besteht ja kein zukünftiger Aufbau, keine Gestaltung der Zukunft. Das ist aber bei Kindern und Jugendlichen genau der Punkt, um den es geht. Ich glaube nicht, dass das einen Sinn hat und sage nur noch dazu, alle Fachleute in Deutschland, Österreich und wo auch immer, die sich mit Jugendschutz und Jugendkriminalität beschäftigen, sind da striktissimi dagegen, die gesamte Kriminologie.
Wie wären diese Time-out-Zonen, wie könnten die geregelt sein?
Das gibt es bereits in den Jugendheimen, weil die natürlich auch das Problem haben, dass Kinder und Jugendliche, die dort untergebracht sind, manchmal sozusagen ausrasten. Aber weil es unlängst einen solchen Film gegeben hat über Systemsprenger, der war ja sehr nett, ist es trotzdem nicht ein wirkliches großes Problem. Auch in den Kinder- und Jugendheimen, in denen übrigens sehr, sehr viel mehr junge Menschen untergebracht sind als im Jugendstrafvollzug, klappt es ja normalerweise. Da hört man nichts. Nur diese Sonderfälle, die werden natürlich herausgestellt. Und was nun die Medien angeht, die haben eben mal die Eigenheit, dass das Meldungen sind, die, weil selten, einen Aufmacher hergeben. In Wahrheit handelt es sich um sehr geringe Zahlen.
Sie haben ja auch Gefängnisse im Ausland besucht und waren neben europäischen Ländern auch in zum Beispiel Aserbaidschan oder Chile, Russland, Singapur oder der Türkei. Wo läuft es Ihrer Meinung nach denn besonders gut? Wo könnten wir uns was abschauen?
In diesen Ländern, die Sie genannt haben, in keinem. Da sind wir eigentlich immer besser. Aber in den nordischen Ländern, in Niederlanden, da könnten wir uns schon das ein oder andere abschauen, sogar in der Schweiz. Die Schweiz hat ein sehr auf das Individuum bezogene Jugendstrafrechtssystem, wo dann allerdings wohl die Kosten noch deutlich höher sind pro Platz als in Deutschland oder Österreich.
Und was wird da gemacht in der Schweiz?
Da wird mehr individualisiert und es gibt auch eine Reihe von Maßnahmen, die es bei uns so nicht gibt. In der Schweiz beispielsweise kann es sein, dass das Jugendgericht zum Ergebnis kommt, dass einer auf einem Bergbauernhof bei einer wohlsituierten Familie untergebracht wird und dort eingebunden in familiäre Strukturen, aber auch in die Arbeit, die auf einem solchen Bergbauernhof stattfindet. Oder dass einer, ein jugendlicher Straftäter, eine Therapieauflage bekommt, aber eine sehr teure Therapie, also zum Beispiel zweimal die Woche Psychotherapie. Das ist teuer. Die Schweizer nehmen da sehr viel Geld in die Hand und profitieren von ihrer kleinräumigen Struktur, schon ein Kanton ist ja nicht besonders groß, und von ihrer günstigen, von dem günstigen Aufbau ihrer Gesellschaft, sage ich mal.
Ich würde gerne nochmal über die Schweiz wissen, was gibt es da für eine Erfolgsquote? Haben die dann bessere Zahlen?
Die haben im Jugendkriminalbereich bessere Erfolgszahlen. Wie genau die sind, kann ich Ihnen nicht sagen, weil wenn man so viel mit therapeutischen Maßnahmen operiert, da gibt es nirgendwo so ganz genaue Zahlen. Da gibt es auch viele Störfaktoren, weil wen wollen Sie da fragen? Sie fragen nämlich meistens die Therapeuten. Und wenn Sie Therapeuten oder Ärzte fragen, haben die fast immer die Antwort, ja, meine Therapie, die hilft.
Naja, aber man kann ja eine Zahl schon verwenden, und zwar ist das die der Straffälligkeit, also ob die quasi rückfällig werden.
Die Rückfälligkeit ist dort deutlich geringer, aber man kann es nicht so einfach messen, weil auch dazu ja gehört, wie schnell das Kriminaljustizsystem wieder zugreift. Also wie lange Geduld man hat. Und da sind die Schweizer auch vorbildlich. Das heißt, wenn einer, der jetzt im Jugendkriminalsystem drin ist, wieder Mist macht, dann führt das in der Schweiz nicht sofort dazu, dass jetzt eskaliert wird. Die Schweizer sind beim Gedanken Eskalation, also wenn wenig nichts geholfen hat, dann muss mehr was helfen, dann muss viel helfen, da sind die vorsichtig. Weil sie nämlich die Lektion offenbar besser gelernt haben als wir, dass es falsch ist. Viel hilft viel. Und wenn nicht, dann noch mehr von demselben. Die überlegen auch, ob man nicht andere Maßnahmen dann ergreifen muss. Was übrigens ein guter medizinischer Therapeut auch machen sollte, dass er nicht sagt, dann setzen wir noch mehr Blutegel an, sondern wir überlegen uns etwas anderes.
Was denken Sie, werden Gefängnisse jemals abgeschafft?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde es eigentlich hoffen, weil es sehr viele Alternativen dazu gibt. Aber ich habe den Eindruck, dass unsere Gesellschaft am Prinzip Gefängnis hängt wie der Neurotiker an seine Krankheit. Wir können nicht anders. Wir sind vielleicht so strukturiert, auch wir als Individuen, dass wir sagen, wie wir bei uns hier in Schwaben sagen, bös muss bös vergelten. Das ist ein Glaubenssatz. Das ist kein empirischer Satz. Es ist nicht bewiesen, dass das die Gesellschaft besser macht, aber wir haben so gelernt. Und ich sage nochmal, ich glaube, wir hängen an diesem Prinzip wie der Neurotiker an seiner Krankheit. Der kann nicht davon lassen, obwohl es ihm nicht gut tut.
Herr Walter, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Und damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt denn ihr, werden Gefängnisse jemals abgeschafft? Schreibt uns euren Kommentar gerne auf derstandard.at/Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel über das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns sonst auch, indem ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Infos dazu findet ihr unter abo.derstandard.at. Die nächste Folge erscheint wie immer nächsten Freitag. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Geboren als Abfallprodukt der Milchwirtschaft. Zu jung der Mutter entrissen. Außer Landes gebracht. Kälber haben etwas Besseres verdient. Kämpfen Sie mit 4 Pfoten für weniger Tierleid auf 4-pfoten.at/handeln.